HR Info. Das Interview.
Mit Mariella Mekova. Woran glaubst du? Dieser Frage geht die ARD-Themenwoche nach. Was bedeutet Glaube für Menschen und wie verändert er sich? Welche Rolle spielt dabei zum Beispiel die Digitalisierung unseres Lebens? Eine Frage, die auch Volker Jung bewegt. Der Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau testet gerade in einem Selbstversuch, ob Evangelium und Social Media zusammenpassen. Inspiriert dazu hat ihn ausgerechnet Luther im Jubiläumsjahr der Reformation. Das muss er uns erklären. Kirchenpräsident Volker Jung heute zu Gast in HR Info, das Interview. Herr Jung, waren Sie heute schon auf Facebook?
Ja, heute Morgen ganz kurz. Einfach um zu gucken, ob mein Beitrag oder meine Beiträge angekommen sind.
Das heißt ganz kurz, Sie sind nicht so ein bisschen Junkie-mäßig
nein,
unterwegs.
Nein, nein, nein. Also ich bin auf Facebook seit dem 31. Oktober letzten Jahres.
Das ist ein Experiment, ich habe es gelesen.
Das ist ein kleines Experiment. Ja, wir haben es mit der Öffentlichkeitsarbeit so verabredet. Die haben eine Weile gebraucht, mich zu überzeugen. Ich schreibe die Beiträge auf Facebook selber. Und es ist ja auch immer ein bisschen anstrengend, sich Texte zu überlegen und auch dafür zu sorgen, dass man Bilder hat. Ein- bis zweimal in der Woche versuche ich aus Veranstaltungen, an denen ich beteiligt bin, dann hinterher auch einen kleinen Post auf meine Seite zu stellen. Und da guckt man natürlich immer mal nach, ist es auch jetzt angekommen und wie viele Leute interessieren sich dafür. Mhm. Manchmal macht es Spaß und manchmal ist es anstrengend.
Warum hat man Sie denn überzeugen müssen?
Ach, es ist ja einfach schlicht auch eine Zeitfrage. Das ist für mich so, ich habe schon einen relativ eng getakteten Terminkalender und da habe ich eine Weile gebraucht, um mich dazu zu entschließen, es doch zu versuchen. Spannend fand ich es auch schon vorher. Interessiert hat es mich, aber ich konnte mich nicht dazu überwinden, wirklich dann jetzt da mitzumachen.
Ich kann mir vorstellen, dass Ihre beiden Töchter vielleicht auch ein bisschen Überzeugungsarbeit in die Richtung geleistet haben, indem sie gesagt haben, Papa, Mensch, wenn du an junge Leute rankommen willst, dann musst du online unterwegs sein.
Ganz im Gegenteil. Also meine beiden Töchter sind ja nicht mehr so ganz jung. Die älteste ist jetzt gerade 30 geworden und die andere 23. Vor allen Dingen die jüngere, die ist viel unterwegs, auch in Facebook. Die hat aber gesagt, Papa, überleg dir das gut, das Netz ist hart. Und da haben wir eigentlich eine ganze Weile überlegt. Da war eher so ein kleines Warnsignal. Und jetzt verfolgen sie aber beide die Beiträge und ich kriege dann auch kritische Rückmeldungen, wenn das mal nicht so sein sollte, dass sie sagen, na, das interessiert vielleicht doch den einen oder anderen. Und einzelne Beiträge, da bin ich dann doch wirklich sehr überrascht, wie viele die das dann erreichen. Man kriegt ja auch immer noch eine kleine Meldung.
Zum Beispiel,
kleine
was war das letzte Thema, das so richtig viel geliked wurde?
Also,
oder geteilt?
Was so richtig viel registriert wurde, war ein kleiner Post nach einem gemeinsamen Halbmarathon mit meiner jüngsten Tochter. Wir sind zusammen in Berlin einen Halbmarathon gelaufen. Da habe ich so eine kleine Meldung mit Bild und das ist dann über 7000 Mal registriert worden.
Sie sind ja auch der Sportbeauftragte Ihrer Kirche, ne?
Da
muss man dann auch Positionen
beziehen. Ich bin seit einiger Zeit Sportbeauftragter für die Evangelische Kirche in Deutschland und selbst eigentlich immer auch sportlich interessiert. Und da habe ich gedacht, ach, das probierst du mal. Und da war ich doch ganz überrascht, wie sich das verbreitet hat. Aber es gibt dann immer wieder, das ist auch so eine Überraschung, zum Beispiel am Karfreitag, ein geistlicher Text, wo ich einfach nach dem Gottesdienst mich hingesetzt habe und so eine Mini-Kurzfassung der Predigt für Facebook geschrieben habe. Das ist dann auch, glaube ich, 3.500 Mal registriert worden.
Das ist nicht schlecht. Es ist aber auch natürlich kein Zufall, dass Sie dieses Facebook-Experiment ausgerechnet im Luther-Jubiläumsjahr gestartet haben. Sie wollten ja so ein bisschen was für sich rausfinden. Was ist das?
Luther war selbst ein Kommunikationsgenie.
Das heißt, er wäre heute auch auf Facebook
Ich habe das ja mal so in Vorträgen mal gesagt, weil ich so ein bisschen mit auseinandergesetzt habe. Mittlerweile ist es auch übrigens wissenschaftlich ganz gut gesichert, dass die Reformation nur diese Durchschlagskraft erzielen konnte, weil Luther einfach auf allen Kanälen kommuniziert hat. Der Buchdruck war erfunden, die 95 Thesen waren ruckzuck verbreitet, weil sie gedruckt wurden. Der Thesenanschlag in Wittenberg war ja eigentlich nur der Ansatzpunkt. Aber dann ging das ja weiter. Er hat Flugschriften geschrieben. Er war damals im Grunde genommen der erfolgreichste Publizist seiner Zeit. Er hat Kirchenlieder gedichtet. Er hat das Medium Musik genutzt. Auf vielfältige Weise die Botschaft, die ihm am Herzen lag, weitergegeben. So, und das war ein Ansatzpunkt, zu sagen, was heißt Reformation eigentlich heute und was heißt es in kommunikativer Hinsicht. Das war mit ein Grund, warum ich gesagt habe, das musst du einfach jetzt auch mal probieren. Wir machen das ja im kirchlichen Zusammenhang schon eine ganze Weile. die Öffentlichkeitsarbeit selbstverständlich, aber was heißt es für jemanden persönlich, der in kirchenleitender Funktion ist, kann man damit nochmal einen weiteren Akzent in die Öffentlichkeitsarbeit eintragen. Das bedeutet nicht, dass man sich an dieser Stelle in irgendeiner Weise mit Luther vergleichen kann, aber diesen Grundauftrag und Evangelium kommunizieren, das war sein großer Auftrag, das ist auch unser Auftrag heute, das hat mich dann schon angespornt.
Luther soll ja auch ein schwieriger, cholerischer Charakter gewesen sein und mit seinen antisemitischen Äußerungen ist er ja auch heute natürlich problematisch für die Kirche. Hätte der nicht im Netz auch seine Hassbotschaften gegen Juden verbreitet?
Das weiß ich nicht. Luther war nicht zimperlich, das muss man schon sagen. Und es gibt auch wirklich diese dunklen Seiten an ihm. Er ist viel angegriffen worden und er hat auch dann ordentlich ausgeteilt. Angegriffen vor allen Dingen in der Auseinandersetzung mit der katholischen Kirche. Da war er dann auch gegenüber dem Papst nicht zimperlich in seinen Äußerungen. Er hat in seiner Zeit auch ganz scharfe Äußerungen gegen Muslime formuliert. Und eben, das ist das, was am meisten wehtut, für uns am meisten wehtut, gegen Juden, wo er eigentlich selbst verstanden hat. Und er hat ja am Anfang seiner Wirksamkeit auch eine Schrift geschrieben, dass Jesus Christus ein geborener Jude sei. Und damit gezeigt, da kommen wir her. Und wie das dann so kippen konnte, vor allen Dingen am Ende seines Lebens in ganz massive Äußerungen, das ist schon ein ganz besonderes Phänomen und ich finde es richtig und wichtig, dass wir uns damit auch sehr kritisch auseinandergesetzt haben.
Trotz dieser dunklen Seite, hätten Sie Luther gern mal persönlich kennengelernt, wenn das möglich wäre? Also wären Sie gern mal ein Bierchen mit ihm trinken gegangen?
Ja, ich glaube, ich wäre gern ein Student in Wittenberg gewesen, der dann bei ihm zu Hause am Tisch sitzt. Denn das war ja was ganz Besonderes, dieses Haus, das dann insbesondere von seiner Frau Katharina geführt wurde und berühmt geworden sind ja auch seine Tischreden, weil er offensichtlich dann beim Essen oder nach dem Essen sich immer hat anregen lassen, über Themen zu reden. Und da hat er auch den einen oder anderen, nicht nur einen anderen Spruch losgelassen, sondern auch wirkliche Gedanken entfaltet. Ich glaube, das wäre sehr spannend gewesen, ihn da zu erleben, da und aber auch im Hörsaal.
Volker Jung, Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. Sie sind ja auch Medienbischof Ihrer Kirche, müssen da ja auch, wie man jetzt gerade gesehen hat, auf dem neuesten Stand sein, was es alles so gibt. Schauen Sie mal, was ich Ihnen mitgebracht habe. Das ist unsere Interviewbox. Reiche ich Ihnen mal rüber. Öffnen Sie bitte mal. Ja. Da kommen immer Dinge rein, die etwas mit unseren Gästen zu tun haben oder haben könnten.
Die soll ich jetzt öffnen?
Öffnen Sie einfach mal.
Oh.
Das ist ein iPad.
Ja.
Haben Sie auch sowas?
Jetzt, ja,
wo Sie so viel
etwas,
im Netz
ein etwas größeres
sind. Nutzen Sie auch Apps?
Ja.
Ich habe mal drei Apps rausgesucht, die Sie interessieren könnten, denn es ist ja gerade ARD-Themenwoche rund um das Thema Glauben. Woran glaubst du, ist die Fragestellung. Und was momentan absolut angesagt ist im Netz, sind verschiedenste Glaubens-Apps. Haben Sie da jetzt?
Eine Andachts-App. Jetzt gucken wir hier Kategorien. Ja, da sind wir. Ah ja, okay. Abschied, Angst, Leben, Liebe, Entscheidung, Freude, Glaube, Hoffnung, Kirchenfeste.
Ja, da kann man irgendwo reinklicken.
Ich gehe mal auf Freude.
Für Sie ein Zitat aus der Bibel. Es heißt, lass die Sonne nicht über deinem Zorn untergehen. Und das am Morgen? Naja, sonst können Sie sich doch heute Abend nicht daran erinnern, wenn Sie mit jemandem gestritten haben.
Ja,
so. Spannend. Was für einen Eindruck haben Sie so? Also da bekommt man wohl täglich eine Video- und Audioandacht und Impulse für den Glauben. Das ist übrigens eine Idee des Evangelischen Medienhauses in Stuttgart. Würden Sie sich sowas runterladen?
Gut, würde ich nicht machen. Also Interesse halber, einfach mal zu gucken. Ja, aber ich glaube, ich würde es nicht täglich nutzen. Ich nutze eine andere App. Ich nutze die App mit der Tageslosung. Also diese Auswahl der Herrn- oder Brüdergemeinde, die ja für jeden Tag ein Bibelwort ausgelost haben, das habe ich schon seit 3 Jahren als App bei mir und ich nutze auch die neue App der Lutherbibel. Die neu übersetzte Lutherbibel ist als App verfügbar und da sind zugleich auch Bibellesepläne mit verbunden, also auch für jeden Tag einen Bibeltext, den man anklicken kann. Und das schaue ich mir auch jeden Morgen an.
Was ich noch für Sie runtergeladen habe, ist eine App, die heißt Yes, He Is. Vielleicht klicken Sie mal drauf. Ja. Und mit dieser App kann man kleine Videos verschicken, um mit anderen Menschen über Jesus und Glauben ins Gespräch zu kommen.
Okay, so.
Nur Eine Geschichte gibt Antwort auf die zentralen Fragen des Lebens nach Sinn und Ziel. Alle anderen Geschichten sind von ihr inspiriert. Sie ist wahr. Sie zeigt uns, wer wir sind. Dies ist die Geschichte.
Also Ihrem Gesicht entnehme ich, dass Sie das jetzt gerade nicht so dolle fanden, was Sie da gesehen haben.
Ja, also es ist der Versuch, biblische Geschichte zu erzählen, mit Videos aufzubereiten. Ich fand es jetzt so ein bisschen, ich sag mal, kalendermotivmäßig. Das hat mich jetzt optisch nicht so ganz fasziniert. Aber ich kann es mir durchaus vorstellen, dass Menschen sagen, ja, das gucke ich mir jetzt an und lass mich davon inspirieren. Toll fände ich es ja, wenn das dann dazu anregen würde, in der Bibel nachzulesen, worum es da geht und das dann auch miteinander zu vergleichen.
Also die Macher, das ist jedenfalls ein globales christliches Missionswerk. Nun gut, ich habe noch was für Sie runtergeladen und zwar, das fand ich auch ganz lustig, eine App to Heaven. Haben Sie davon schon mal was gehört?
Nein.
Das ist so eine Art geistliches Tagebuch.
Ja.
Da kann man zum Beispiel einstellen, um wie viel Uhr möchte ich beten, soll mich das Ding dran erinnern. Man kann Glaubenserfahrungen aufschreiben. Worte Gottes sich raussuchen, ja, Bibelstellen.
Genau, ich habe jetzt hier gerade mal angeklickt und man kann wirklich Bibelstellen aufschlagen und kann dann offensichtlich diese auch sich merken, notieren, kann etwas dazu aufschreiben.
Das wäre was für
Sie. Bibel irgendwo aufschlagen, das wäre jetzt schon eher was. Ja, das könnte ich mir eher vorstellen.
Mit diesen Apps kann man da aber eigentlich richtig rüberbringen, was Kirche und Glauben ausmacht?
Nur aber über diese Apps, nur über mediale Vermittlung sicher nicht. Aber der Glaube ist natürlich auch sehr darauf angewiesen, mit anderen in Kommunikation zu treten, über Dinge zu reden, auch die Erfahrung von Gemeinschaft zu erleben. Insofern wird das, glaube ich, nicht ausreichen, um für sich selbst, sagen wir mal, in seinen Glauben zu leben und neue Impulse zu empfangen.
Aber man kann das auch anders interpretieren und sagen, ist doch ganz praktisch. Eigentlich braucht man da die Kirche gar nicht mehr, man braucht gar nicht mehr in die Kirche zu gehen. Die evangelische Kirche Hessen-Nassau toppt das ja noch. Und zwar haben sie bei der Reformationsweltausstellung in Wittenberg in einem Segensparcours, ich habe echt gestaunt, Bless You Too installiert. Das ist ein Segensroboter. Wir hören mal kurz rein, wie der so klingt.
Herzlich willkommen. Möchten Sie von einer weiblichen oder einer männlichen Stimme gesegnet werden? Gerne. Welchen Segen brauchen Sie? Gott segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden.
Das war Bless You Too, der Segensroboter der evangelischen Kirche. Er kann in 5 Sprachen segnen und an den Stellen, wo es so gerattert hat, wo man diese Geräusche im Hintergrund gehört hat, da hebt er wirklich so die Arme zum Segnen und die fangen dann auch wirklich an zu leuchten. Ja, ich empfinde das als ganz schön frech und ich kann mir vorstellen, dass einige Besucher sich so ein bisschen veräppelt fühlen. Darf ein Roboter den Segen erteilen?
Genau um die Frage geht's. Und darüber wollen wir gerne mit den Menschen ins Gespräch kommen, die in Wittenberg unsere Lichtkirche besuchen und damit auch diesen kleinen Segensparcours, den wir dort vorbereitet haben. Der Segensroboter gehört in einen größeren Gesamtzusammenhang hinein. Unser Thema ist Segen, Segen erleben, Moments of Blessing, so haben wir es genannt. Und da ist der Segensroboter die Station, die auch für die Irritation sorgen soll.
Und das wollten Sie auch so?
Das wollten wir, natürlich wollten wir. Es ist eine Idee, um Menschen zum Nachdenken zu bringen. Was heißt das eigentlich, wenn mir ein Segen zugesprochen wird? Kann das eine Maschine tun, wie ein Roboter? Ist es dasselbe wie der Zuspruch eines Menschen? Was bedeutet mir persönlich der Segen? Was ist Segen überhaupt? Das ist die eine Fragerichtung, um die es gehen soll. Und die andere Fragerichtung ist natürlich die, was geschieht im Moment in der immer weiter geführten Digitalisierung mit uns.
Man könnte auch den Eindruck haben, 500 Jahre nach Luther, jetzt werden die Pfarrer durch Maschinen ersetzt.
Die Pfarrer sollen mit Sicherheit nicht durch Maschinen ersetzt werden, da sind wir ziemlich sicher. Aber wir möchten gerne auch und wirklich auch zu einer kritischen Auseinandersetzung damit anleiten, was in unserem Leben kann durch Roboter ersetzt werden und was nicht. Es ist, glaube ich, nicht mehr so fern, dass Roboter beispielsweise auch in der häuslichen Pflege vorkommen werden.
Das gibt es ja schon in Asien, glaube ich.
Gibt es,
Pflegeroboter.
Es gibt es schon. Und das ist ja vermutlich auch gut, wenn es Assistenzsysteme sind, die Menschen nicht ersetzen. Und dann wird es bestimmte Sachen geben, die kann man eben nicht durch Roboter ersetzen. Nämlich? Auch in der Pflege wird es natürlich den menschlichen Zuspruch und die menschliche Zuwendung brauchen. Mhm. Und es ist ja ganz furchtbar, sich vorzustellen, dass Menschen einsam sind und nur von einem Roboter begleitet. Ganz furchtbare Vorstellung. So ein Roboter wird vielleicht auch einen Bibeltext vorlesen können. Da würde ich sagen, warum nicht? Aber dabei darf es nicht bleiben.
Trotzdem muss die Kirche, sag ich mal, allen Trends hinterherlaufen, um die Kundschaft nicht zu verlieren?
Das ist nicht der Versuch, jetzt einem Trend hinterherzulaufen, sondern ich glaube, es ist eher der Versuch, ein Defizit zu markieren.
Ja, die Kirche muss ja sich modern aufstellen.
Natürlich,
ne?
Also sie möchten natürlich, wenn sie auf so einer Weltausstellung sind, möchten sie auch Menschen ansprechen, sie möchten auch Neugierde wecken. Gerade so ein Segensroboter, der hat ja medial sofort eine tolle Karriere gehabt. Die Aufmerksamkeit,
die Geschichte ist ganz schön viral gegangen weltweit.
Die ist riesig groß und so funktioniert einfach unsere Welt. Wir möchten Debatten anstoßen und es ist nicht der Versuch, irgendwie einem Trend nachzulaufen, sondern eher ein Defizit anzuzeigen. Ich glaube, wir setzen uns zu wenig mit den Entwicklungen in der Digitalisierung auseinander. In ganz vielen Bereichen. Es geschieht vieles und irgendwann stehen wir vor vollendeten Tatsachen, und haben uns viel zu wenig Gedanken darüber gemacht, was wir eigentlich wirklich wollen. Und in diese Richtung soll auch diese Provokation des Segensroboters gehen.
H-Info, das Interview mit Volker Jung, Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. Was bedeuten denn solche technischen Entwicklungen wie eben Digitalisierung, Social Media, künstliche Intelligenz für den Glauben? Wie verändert das den Glauben?
Kann man im Moment noch gar nicht richtig sagen. Wir sind ja mittendrin in einer solchen Entwicklung. Einmal passieren nämlich Veränderungen in unserem Kommunikationsverhalten. Wir alle stecken ja drin und wir haben es ja eben auch selbst probiert mit Apps. Und ich nutze andere Kommunikationskanäle für mich selbst, um Informationen zu bekommen. Ich nutze andere Kommunikationskanäle, um mit anderen in Kontakt zu treten, Facebook, WhatsApp und so weiter. Mhm. Das ist ja Teil unserer Kommunikationswelt schon längst geworden. Und über diese Kanäle wird man sich auch über Glaubensfragen auseinandersetzen. Und neben dieser Frage der bloßen Kommunikation ist aber darüber nachzudenken, was macht Digitalisierung mit uns als Menschen? Bringt sie uns in neue Abhängigkeiten? Ist es letztlich so, dass wir plötzlich gar nicht mehr anders können?
Vielleicht werden wir auch immer abgestumpfter?
Vielleicht werden wir abgestumpfter, das kann alles sein. Und dann wird es kritisch und schwierig. Und Digitalisierung kann Leben erleichtern, kann Kommunikation erleichtern, hat Kommunikation unglaublich erweitert, wird auch Beteiligungen in Entscheidungsprozessen zukünftig verändern. Aber Digitalisierung trägt auch die Gefahr in sich, dass wir in ganz neue Abhängigkeiten geraten, bis hin zu den Fragen der Datennutzung, was geschieht mit unseren privaten Äußerungen, wie werden die gegebenenfalls von anderen genutzt, welche Persönlichkeitsprofile werden von uns erstellt. Das sind Fragen, über die wir nachdenken müssen und uns auch kritisch auseinandersetzen müssen und gegebenenfalls auch Grenzen ziehen. Und nochmal ein besonders neues Thema ist ja die Frage der künstlichen Intelligenz. Wir haben ja nicht nur plötzlich Maschinen gegenüber, die das tun, was wir ihnen vorher praktisch einprogrammiert haben.
Sondern sie können selber
denken.
Sondern
die sich selber weiterentwickeln. Mhm. Und das ist eine neue Dimension. Und darüber nachzudenken, mich hat es neulich überzeugt, dass ein Wissenschaftler gesagt hat, ja, wir können mittlerweile längst Roboter konstruieren, die in Erdbebengebieten in Häuser gehen können, um Menschenleben zu retten, wo wir keinen Menschen hineinschicken könnten. Aber diese gleichen Roboter, die können auch irgendwo hingehen und können Bomben legen. Und zwar mit intelligenter Orientierung. Das muss man sich klar machen. Über diese Fragen müssen wir reden. Über diese Fragen, das klingt gruselig, aber man merkt, wie immer, Fluch und Segen liegt dann manchmal sehr nah beieinander. Und die Frage ist, wie wir uns dazu verhalten und wie wir auch gestalten eingreifen und wie es uns auch gelingt, bestimmte Entwicklungen zu begrenzen.
Ich möchte noch mal gerne über dieses Thema Fluch und Segen, also besonders diesen Fluchaspekt noch mal mit Ihnen mir genauer anschauen. Sie nutzen Facebook ja nicht nur, um Dinge zu posten von Veranstaltungen, Dinge, die Sie da erlebt haben, sondern Sie nutzen das auch, um sich auch politisch zu positionieren. Sie haben zum Beispiel sich gegen Rassismus positioniert oder Sie haben gegen die aktuelle Abschiebepraxis nach Afghanistan, die haben Sie scharf kritisiert. Sind Sie auch schon mal dafür angefeindet worden? Das ist ja so die andere Seite der Medaille dieser digitalen Kommunikation, dass man immer mehr Hassbotschaften auch bekommt.
Bisher interessanterweise noch nicht auf Facebook. Ich hatte damit gerechnet, gerade bei dem Beitrag über meine Begegnung mit Flüchtlingen aus Afghanistan, den ich dann dazu genutzt habe, die gegenwärtige Abschiebepraxis nach Afghanistan zu kritisieren, weil ich gesagt habe, wir schicken Menschen in Gefahrensituationen. Das ist nicht humanitär, nicht zu verantworten. Interessanterweise gab es darauf dann direkt keine Reaktion. Das wurde allerdings dann wieder aufgegriffen, wurde in der Presse berichtet. Darauf gab es dann Reaktionen. Mhm. Da habe ich dann Mails bekommen und Briefe bekommen. Ich habe früher schon, das liegt aber schon ein paar Jahre zurück, auch mal auf eine Forderung, Flüchtlinge aufzunehmen. Das war noch lange vor dieser Welle, die wir hatten. Da habe ich dann sowas wie einen Shitstorm bekommen. Also es ging damals um Flüchtlinge aus Tunesien. Und da gab es dann innerhalb kürzester Zeit ganz, ganz viele Mails. Der Mail-Account war richtig zugeknallt. Und da hat man auch aber schnell gesehen, dass die auch wiederum erzeugt wurden und nicht hinter jeder Mail eine Person stand.
Gerade Pfarrer betrifft das ja offenbar ziemlich häufig, dass da Hasskommentare und sogar Todesdrohungen kommen. Und auch Ihre Kollegin Margot Käßmann, evangelische Theologin, die hat ja auch gerade einen Shitstorm erlebt. Sie ist Opfer einer Falschdarstellung im Netz geworden. Es geht um die Behauptung, ja, dass sie die Deutschen pauschal als Nazis verunglimpft habe. Da wurde eine Äußerung von ihr auf dem Kirchentag aus dem Kontext gerissen und dann über die sozialen Netzwerke verbreitet. Dabei hatte sie ja eigentlich die Familienpolitik der AfD kritisieren wollen. Also solche Werte wie Respekt, Toleranz, Aufrichtigkeit, die scheinen ja im Netz immer weniger eine Rolle zu spielen. Also es scheint auch ein immer mehr menschenverachtender Ton zu herrschen. Was macht das mit den Grundfesten unseres christlichen Glaubens?
Das ist eine ganz schwierige Entwicklung. Also die Hemmschwelle im Netz, die ist doch sehr niedrig. Menschen äußern sich in einer Weise, wie sie es vorher so einfach nicht getan hätten. Und offensichtlich basiert auch so etwas wie ein sich gegenseitiges Anstacheln dabei. Das gewinnt ja dann so eine ganz eigene Dynamik. Das halte ich schon für sehr, sehr problematisch. Zum christlichen Glauben gehört, aber nicht nur zum christlichen Glauben, zu unserer gesamten Orientierung eigentlich, dass wir respektvoll miteinander umgehen. Und da werden mittlerweile leider die Grenzen oft sehr überschritten und ich sehe aber auch im Moment noch so keinen richtigen Weg.
Ja, wie kann ich dagegen halten?
Wie man das eindämmen kann. Ja, erstmal, indem man selbst versucht, immer sachlich zu kommunizieren. Natürlich, sachlich heißt nicht auch emotional, aber einfach respektvolle Kommunikation vorzuleben. Man muss dann sicher auch nochmal, was ja auch geschieht, über die Fragen der Gesetzgebung nachdenken. Was heißt es eigentlich? Was muss im Netz auch begrenzt und eingeschränkt werden? Ich glaube, an bestimmten Punkten ist es auch nötig, dort, wo es erkennbar ist, gegen diejenigen, die Hassäußerungen oder auch Drohungen im Netz personalisiert Menschen schicken, dass man die auch strafrechtlich verfolgt. Das wäre auch jetzt schon möglich und da sollte man sich auch nicht scheuen, diesen Weg zu gehen. Und nach meinem Verständnis hat Kirche auch immer den Auftrag, mit dem, was uns bewegt, in die Welt hineinzugehen und damit auch in die Kommunikation einzutreten und mit dazu beizutragen, dass wir eine gute Kommunikationskultur entwickeln und pflegen.
Ich bin gespannt, wie Ihr Facebook-Experiment da noch ausgehen wird. Dankeschön, Volker Jung, für Ihren Besuch.
Ich danke Ihnen.
Alle Informationen zu dieser Sendung und den Podcast finden Sie wie immer auf hr-inforadio.de. Das war hr-info, das Interview. Mein Name ist Mariella Milkova.